Deutschland ist im Dauerkrisenmodus und das bleibt nicht ohne Folgen. Der aktuelle Weltrisikobericht warnt vor einem unsicheren und turbulenten Jahrzehnt. Und damit macht sich Gegenwartsfrust und Zukunftsangst breit. Die große Herausforderung für die Politik, kurzfristige Maßnahmen zur Bekämpfung der akuten Krisen wie Krieg, Pandemie und Inflation müssen in Einklang mit der latenten Bedrohung des Klimawandels gebracht werden. Dass die Welt umdenken muss, daran gibt es keinen Zweifel. Aber sie muss eben auch umhandeln. Wende lautet so das Gebot der Stunde. Energiewende, Mobilitätswende, Agrarwende. Die Frage ist nur wie. Wie wenden wir alles auf einmal zum Guten, ohne die Schmerzen dabei unerträglich werden zu lassen? Und damit begrüße ich Sie herzlich bei Unter den Linden. Und ich begrüße sehr herzlich bei uns Professor Norbert Bolz, Publizist und Medienwissenschaftler von der TU Berlin. Herzlich willkommen. Und ich begrüße Professor Marcel Fratscher, Makroökonom an der HU Berlin und außerdem der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Herzlich willkommen auch an Sie. Herr Bolz, seit dem russischen Überfall auf die Ukraine erleben wir eine Inflation. Das hat es in Deutschland lange, lange Zeit nicht gegeben. Teilweise über 10%, jetzt knapp unter 9%. Damit wuchs die Angst in Deutschland. Die Angststudie aus dem Jahr 2022 hat das auch bestätigt. Finanzielle Sorgen dominieren das Angstbild. Ist das die sprichwörtliche German Angst, also etwas eher Irrationales, oder ist das sehr realitätsnah, diese Angst?
Nun, gerade bei der Frage der Inflation kann man, glaube ich, nicht von imaginären Ängsten sprechen. Denn das geht ja an den Portemonnaie eines jeden. Und vor allen Dingen diejenigen, die nicht besonders gut ausgestattet sind finanziell, und das sind ja wohl doch die meisten, die spüren das unmittelbar, dass es da um eine erhebliche Reduktion ihrer Lebensqualität geht. Also das hat mit German Angst gar nichts zu tun. Das ist eine andere Frage bei den, wie Sie so richtig sagen, überlagernden Krisen, mit denen wir es jetzt schon seit vielen Jahren zu tun haben. Da würde ich in der Tat in einigen Fällen sagen, ist es ein spezifisch deutsches Phänomen. Vor allen Dingen, wenn Sie es im Vergleich zu anderen Ländern sehen, die auf bestimmte Ereignisse ganz, ganz anders reagiert haben als die Deutschen. Und das sollte man schon auseinanderhalten. Also was die wirtschaftliche Entwicklung betrifft und gerade das Inflationsphänomen, das ist real und das ist auch realer Schmerz.
Real, und ist das auch durchaus historisch begründet? Die Deutschen haben, glaube ich, eine besondere Angst, wenn es um Inflation geht.
Ja, es wird immer wieder gesagt, dass das, was uns Deutschen anders macht, und das in der Tat, wenn man jetzt international vergleicht, sagen sehr viel mehr Deutschen, sie haben Angst vor Inflation, als das jetzt in anderen Gesellschaften, anderen Kulturen der Fall ist. Das hat nicht nur eine historische Ursache. Ich glaube nicht, dass das mit der Hyperinflation 1922, 23 zusammenhängt.
Das ist dann doch zu lange her.
Manchmal werden Dinge ja übermittelt über Generationen hinweg. Nur das viel größere Problem war eher die Deflation Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre, die dann doch eine wichtige Rolle gespielt haben hinter der Arbeitslosigkeit und dann dem Aufstieg des Nazi-Regimes. Ich glaube, weshalb diese Angst gerechtfertigt ist, ist nicht nur, was Sie beschreiben, also viele Menschen merken das im Portemonnaie, sondern es liegt an der Art und Weise, wie wir Deutschen sparen, dass sehr viele Menschen Angst vor Inflation haben. Und zu Recht. Erstens mal haben wir knapp 40% der Deutschen, die gar keine Ersparnisse haben, die also so in einer Krise wie jetzt hohe Inflation nicht sagen können, okay, ich nehme das aus meinem Ersparten, ich kann mich absichern. Wir haben 40%, die diese Absicherung nicht haben. Deshalb die Angst, die Preise steigen, ich habe hier keinen Schutzmechanismus. Und das Zweite, was uns die Deutschen besonders macht, ist die Art und Weise, wie wir sparen. Also nicht nur die hohe Ungleichheit bei Erspartem, sondern ganz viele Deutsche haben ihr Geld eben nicht in Immobilien, haben kein Eigenheim. Das ist ungewöhnlich geringe Eigenheimquote in Deutschland. Haben auch keine Aktien oder langlaufende Anleihen, sondern viele, die in der Mitte der Gesellschaft sind, haben Erspartes auf dem Sparkonto. Und wenn ich 0% Zinsen bekomme und habe 8-9% Inflation, dann verliert ja das wenig Ersparte, was ich habe, aber sofort an Wert. Und das sind die zwei Gründe, die uns Deutschen besonders machen und weshalb diese Ängste durchaus gerechtfertigt sind.
Die Bundesregierung hat ja umfangreiche Hilfspakete geschnürt, Tankrabatt, Energiepreisbremse und so weiter. Ist das ein richtiges Mittel, kurzfristig zu reagieren?
Jein. Zum Teil muss man sagen, es gibt kaum ein Land, in dem die Regierung so viel Hilfen aufgelegt hat wie in Deutschland. Also es wurde massive Gelder, 200 Milliarden Euro, das sind fast 5% der jährlichen Wirtschaftsleistung, die an Hilfen gegeben wurden. Also das ist der Ja-Teil. Es wurde viel geholfen. Und der Nein-Teil ist, es wurde per Gießkannenprinzip verteilt. Und das ist die Kritik. Der größte Teil dieser Gelder ist den Unternehmen zugute gekommen, der größte Teil auch der Gelder an die Menschen. Beispiel Gaspreisbremse ist eher Menschen mit hohen Einkommen zugute gekommen. Also nicht zielgenau. Die Menschen, die wirklich Hilfe benötigen, die Sie angesprochen haben, die eben mit wenig Einkommen die Inflation im Portemonnaie besonders hart spüren, das sind die Menschen mit wenig Einkommen. Die haben zum Teil eine 3- bis 4-mal höhere Inflation persönlich als Menschen mit hohen Einkommen, weil sie eben sehr viel mehr ihres monatlichen Einkommens beispielsweise für Heizen oder für Nahrungsmittel ausgeben müssen. Und das ist der Kritikpunkt an der Bundesregierung. Man hat das Geld per Gießkanne verteilt. Man hätte es sehr viel besser zielgenau an Menschen mit mittleren, geringen Einkommen verteilen müssen. Dann hätte man weniger Geld ausgeben müssen und gleichzeitig hätte man mehr geholfen. Es wird immer gesagt, das konnte die Bundesregierung nicht, das ist alles so schwierig mit den Gaspreisen. Wohnwille ist auch ein Weg, deshalb glaube ich, ist das nur die Hälfte der Erklärung.
Wir haben es gerade gehört, Inflation vor allen Dingen getrieben durch hohe Energiekosten. Nun ist es aber so, dass das gar nicht nur durch den Krieg so hoch ist. In Deutschland sind die Energiepreise generell sehr hoch, zumindest wird es immer gesagt, innerhalb Europas allemal. Deshalb grassiert auch das Schlagwort von der grünen Inflation. Stimmen Sie dem zu?
Das ist ein sehr, sehr großes Thema und man kann es, glaube ich, nicht nur an Gaspreisen oder an irgendwelchen Energiepreisen der Gegenwart festmachen. So wie ich das beobachten kann, ich bin kein Fachmann, einfach nur ein normaler Konsument und Kunde, ist das in der Tat so, dass wir schon lange Zeit viel zu hohe Energiepreise haben. Und wir werden allerdings mitten in einer polemischen Diskussion, aber vielleicht sollten wir die auch tatsächlich führen, wenn wir überlegen würden, ob es irgendwelche Hebel gibt, die man ansetzen könnte, um genau das Problem zu lösen. Und wenn Sie von grüner Inflation sprechen, dann geht es ja im Wesentlichen um die Schwerpunkte unserer grünen Politik, die ausschlaggebend werden für die Art und Weise, wie wir mit der Energiekrise umgehen. Und das hat ja einen einzigen Schwerpunkt, nämlich Atomkraft, nein, danke. Also das ist das, was uns ganz fundamental nicht von allen Ländern unterscheidet. Ich weiß, es gibt 4, 5 andere Länder, die ähnlich operieren wie Deutschland oder jedenfalls ein ähnliches Programm aufgelegt haben. Aber man muss ja nur um uns herum schauen. Also man muss im Grunde nur die Länder, die an uns angrenzen, betrachten, die genau das Entgegengesetzte machen. Also die mit modernen, vor allen Dingen leider Gottes mittlerweile nur auch in Amerika und nicht in Deutschland entwickelten neuen Atomkraftwerken an das Problem rangehen und. Aber, und das ist, glaube ich, das Spannende an dem Thema, wir haben es hier mit einer ideologischen Zentralposition zu tun. Es geht also nicht um ein pragmatisches Abschätzen von Zahlen oder um ein pragmatisches, empirisches Abschätzen, wie könnte man bestimmte Preise senken oder nicht oder Abhängigkeiten von Russland reduzieren oder nicht, sondern es geht meines Erachtens um das zentrale identitätsstiftende Thema der Grünen selbst. Und das steht eben nicht zur Disposition. Die Grünen hatten ja, wenn man das so grob sagen darf, 2 Säulen ihrer Identitätsbildung. Das eine war Atomkraft, nein, danke, und das andere war eben Umweltschutz. Und Pazifismus könnte man auch noch dazu rechnen, der heute auch sehr zur Disposition steht bei den Grünen. Aber dieser eine Punkt, also Umweltschutz in einem ganz naiven Sinne, wenn Sie so wollen, die Landschaft soll wieder schön und grün sein, wir wollen wieder saubere Flüsse und ähnliches mehr, ist ja absolut in den Hintergrund getreten angesichts der Energiekrise. Und auf der anderen Seite bleibt es bei dem zentralen Tabu der Grünen, das unerschütterlich ist und über das niemals diskutiert werden wird, nämlich Atomkraft, nein, danke. Und das ist, glaube ich, der Punkt, wo es wirklich spannend wird und auch natürlich polemisch wird, weil man dann sagen wird, warum können wir dieses Thema eigentlich nicht in Ruhe diskutieren, während der Rest der Welt mit 5, 6 Ausnahmen sagt, völliger Unsinn, wir brauchen einen Energiemix, wir müssen alles nutzen, was da ist. Sie kennen sich 1000-mal besser aus als ich, Herr Fratscher, aber so Nachrichten als Laie liest man die und staunt, wenn man dann hört, China baut Kohlekraftwerke in gigantischem Ausmaße aus, also erweitert das, sodass man die naive Frage eines Laien ruhig mal stellen darf, selbst wenn wir CO2-neutral bleiben und oder werden und gar nichts mehr verschmutzen in der Welt. Was bringt das eigentlich? Hat das irgendeinen Effekt? Interessiert sich irgendjemand im Rest der Welt für unsere fantastischen Leistungen, wie wir vorangehen, wie wir dem Rest der Welt vorangehen mit einer vollkommen neuen Energiepolitik? Das sind Fragen, die man sich als Laie oder als normaler Bürger, glaube ich, stellen darf. Und ich habe jedenfalls von den Grünen dazu noch nie eine Antwort gehört, einfach deshalb, weil das Thema gar nicht diskutiert wird. Es ist tabu.
Darf ich da direkt darauf reagieren? Erstmal muss man ja sagen, die Entscheidung, aus Atomkraft auszusteigen, war eine schwarz-gelbe Entscheidung unter Merkel, der zweiten Regierung, als Reaktion auf Fukushima, auf die Katastrophe in Japan. Das ist der erste Punkt. Also da haben die Grünen jetzt gar nichts mit zu tun, sondern das war eine schwarz-gelbe Entscheidung. Man hat damals gesagt, wir bauen die Erneuerbaren so schnell aus, dass wir auch in 10, 15 Jahren, wenn also jetzt in diesem Jahr die Atomkraft ausläuft, wir auch keine Atomkraft mehr brauchen. Also der Plan war klug. Der Fehler war, dass man den Ausbau erneuerbarer Energien eben nicht schnell genug vorangebracht hat. Jetzt ist meiner Ansicht nach dieses Thema Atomkraft ja oder nein eigentlich vorbei. Denn wenn Sie jetzt entscheiden würden oder wollten, Atomkraft ausbauen, bis sie neue Genehmigungsverfahren haben, bis neue Atomkraftwerke gebaut sind, dauert es 10 bis 15 Jahre.
Zweitens, aber dennoch, die Frage ist ja, besteht der Grundkonsens, dass wir die Atomkraft abschalten, besteht der noch? Denn die Frage ist ja, mehr als die Hälfte der Bevölkerung sagt inzwischen, eine Verlängerung der Atomkraft kann ich mir sehr gut vorstellen.
Ja, aber weil diese...
Müssen wir da nicht nochmal neu die Frage stellen, wie ist das mit der Atomkraft?
Kann man stellen, aber aus ökonomischer Sicht, und das wäre mein zweites Argument gewesen, ist Atomkraft extrem teuer. Es kostet die Kilowattstunde Strom aus Atomkraft kostet 3 bis 4 Mal mehr als aus erneuerbaren Energien. Also es ist eine extrem teure Energie. Jetzt kann man sagen, das ist nicht die Abwägung erneuerbare ja oder nein, sondern die Abwägung sollte eher sein Öl, Gas, also fossile Energieträger, die eben einen hohen CO2-Fußabdruck haben, versus Atomkraft. Aber das ist mein Punkt. Bis wir wirklich, selbst wenn wir jetzt entscheiden würden, wir wollen Atomkraft wieder ausbauen.
Na, es geht ja vor allen Dingen erstmal nur um die Verlängerung.
Naja, aber das ist ja auch vorbei, weil jetzt müssten Sie ja, die Brennstäbe sind, die können Sie ja nicht verlängern, sondern Sie müssten das Ganze neu aufsetzen, neu planen. Und hier reden wir von vielen, vielen Jahren. Also da hätte man diese Entscheidung vor 10 Jahren anders treffen müssen oder vor 5 Jahren. Deshalb zu sagen, heute, wir machen einen Fehler, indem wir jetzt nicht auf Atomkraft setzen, das, glaube ich, ist ein falsches Argument, weil das eben erstens ignoriert, solche Prozesse brauchen sehr viel Zeit. Und zweitens, Atomkraft ist eine extrem teure Energie. Und dann wäre es doch sinnvoll, anstelle die Energie, die politische Energie da reinzusetzen, die politische Energie in den Ausbau erneuerbarer Energien zu setzen, weil das eben nachhaltiger ist und zweitens viel, viel günstiger. Also wenn wir über auch Wohlstand, Arbeitsplätze in Deutschland sprechen, die Unternehmen brauchen wieder günstigere Energie, gar keine Frage, dann kann die Antwort nicht Öl, Gas oder Atomkraft sein, sondern dann muss sie sein, viel schnellerer Ausbau von erneuerbaren Energien.
Nur eine ganz kleine Korrektur, wenn ich das darf, zu dem einen Satz, das hätte alles mit Grün gar nichts zu tun gehabt, diese Entscheidung, das sei doch Merkel gewesen. Ja, es war Merkel, aber Merkel war schon die Kanzlerin der Grünen. Ich meine, Merkel hat 2 geniale Schritte gemacht, machtpolitisch gesehen. Das heißt, einmal, sie hat die SPD überflüssig gemacht, indem sie die Agenda 2010 übernommen hat, während die SPD sich zurückgezogen hat aus ihrem eigenen, eigentlich brillanten Plan. Und sie hat zum zweiten versucht, das ist nicht ganz gelungen, die Grünen überflüssig zu machen, indem sie deren Programm radikal vertreten hat. Also gerade der Ausstieg, das ist doch das, was wir German Angst vorhin mal angesprochen haben. Kein Mensch auf der ganzen Welt hat auf Fukushima so reagiert wie die Merkel-Welt. Also ich will nicht sagen die Deutschen, obwohl es die Deutschen zum größten Teil auch tatsächlich waren. Aber Merkel hat damals eine Entscheidung getroffen, die so fundamentalistisch grün war, wie es in der ganzen Welt nicht getroffen
worden ist. Wobei sie davor eben auch genauso die Vertreterin für die Atomkraft war.
Ja, natürlich. Ja, ich kann ihre Biografie nicht schreiben und will das auch gar nicht und will auch gar nicht psychoanalytisch an die Sache rangehen. Aber das ist ein, glaube ich, fundamentaler Sachverhalt. Merkel hat die Weichen für die grüne Politik, die jetzt getrieben wird, und zwar auf allen Ebenen, selbst schon gestellt. Und das kann man gut finden oder schlecht, aber man kann nicht sagen, die Grünen hätten mit dieser ganzen Entwicklung nichts zu tun gehabt. Ganz im Gegenteil. Die sind natürlich die Motoren. Na, das ist ja das Geniale an den Grünen. Das muss man ja auch zugeben. Die Grünen verstehen es seit Ewigkeiten, den Rest der Politik vor sich herzutreiben. Ja, also es gibt nur noch grüne Themen. Überall wird nur noch über Grün diskutiert. Und auch gerade in den ehemaligen Volksparteien. Ja, also die SPD ist gar nicht mehr davon zu unterscheiden. Die Grünen, die CDU in großen Teilen auch nicht mehr. Und das ist mittlerweile sogar die FDP. Völlig verrückte Entwicklung. Also was man da wirklich gut beobachten kann, ist, dass es den Grünen brillant gelingt. Das muss man auch mal wirklich unterstreichen. Über Öffentlichkeitsarbeit, über mediale Arbeit und über NGOs, über ihre außerparlamentarischen Arme, die sie haben, bis hin zu den neuen Jugendbewegungen, die ganze Politik in Deutschland vor sich herzutreiben.
Aber ist es nicht nur die Politik oder ist es auch die Bevölkerung und die Gesellschaft, die Sie an der Stelle ein Stück weit mitnehmen? Und da stellt sich dann die Frage, inwiefern sich Politik auch von Meinungsumfragen in ihrem Handeln ein Stück weit auch abhängig macht. Wie schmal ist da der Grad zur Stimmungsdemokratie?
Extrem. Also das ist auch das, was mir persönlich am meisten Sorge macht. Also ich habe keine Sorge vor ökonomischem Kollaps oder so irgendetwas oder vor Krieg und was auch immer, sondern was mir Sorge macht, ist in der Tat der Zustand der Demokratie selbst. Welche Rolle spielen eigentlich noch Argumente? Geht das eigentlich, und das war ja schon bei German Angst, bei den großen Krisenthemen auch immer wieder das Problem, spielen Argumente eigentlich noch eine Rolle oder haben die Leute einfach nur noch Gefühle, Wut, Dessentiments, was auch immer, Ängste, die dann jedes mögliche Argument im Grunde zum Schweigen bringen. Das ist ja das Problem. Wenn jemand sagt, ich habe Angst, dann können Sie nicht mit ihm argumentieren. Ja, es gibt kein Gegenargument gegen Angst oder gegen andere starke Gefühle wie Wut.
Gutes Handeln.
Man könnte natürlich, und das leider Gottes ist auch ein Riesenproblem für die Demokratie oder eine große Gefährdung, wenn jetzt eine politisch-mediale Elite sagt, okay, die Leute sind offensichtlich nicht mehr in der Lage, vernünftig über die Probleme unserer Zeit zu sprechen. Wir müssen einfach paternalistisch das, was für die Bevölkerung gut ist, durchsetzen. Ja? Meinetwegen auch mal gegen den Widerstand der Bevölkerung. Und das ist mein Problem, das ich sehe, also die Sorge, die ich habe, dass wir uns immer weiter verabschieden von der Vorstellung einer Demokratie mündiger Bürger zugunsten einer Expertokratie von Leuten, die glauben, besser zu wissen, was für uns alle gut ist.
Da würde ich gerne anschließen, Herr Professor Fratscher. Gutes Handeln, sagten Sie gerade, wäre sozusagen eine Antwort ein Stück weit auch auf die Angst. In dieser Sendung wollen wir so ein bisschen die Parallelität von akuten und latenten Krisenszenarien beleuchten. Lassen sich in dieser Situation der multiplen Krisen, die wir tatsächlich ja auch haben, alle Krisen gleichzeitig bekämpfen mit gutem Handeln oder muss man da priorisieren?
Ich glaube, wir müssen mehrere Krisen gleichzeitig bewerkstelligen, weil die Krisen zusammenhängen. Der Krieg macht mir Angst, da würde ich Ihnen widersprechen. Das verstehe ich auch, dass die Menschen dort Angst haben. Und das ist übrigens nicht ein Thema, das die Grünen gesetzt haben, sondern der Krieg eben jetzt wirklich nochmal uns vor Augen geführt hat, dass wir den Klimaschutz für zu lange Zeit verschlafen haben, sondern die Krisen sind eben verbunden. Nehmen Sie das Thema Klimaschutz. Wie gesagt, das hängt jetzt mit dem Krieg zusammen. Jetzt wird uns bewusst, wie abhängig wir von fossilen Energieträgern sind, dass wir das schnellstens ändern müssen. Wir realisieren mit Umweltkatastrophen, Naturkatastrophen, dass der Klimaschutz enorme Kosten hat. Nicht nur in 100 Jahren, sondern jetzt schon heute. Und wir realisieren auch auf sozialer Ebene, wenn wir eben über Inflation gesprochen haben, dass es eben die verletzlichsten Menschen einer Gesellschaft sind, die von diesen Krisen am stärksten betroffen sind. Also wir brauchen auch eine soziale Transformation, wir brauchen eine soziale Krise, eine soziale Polarisierung. Und wenn wir wollen, dass wir Stabilität, Wohlstand in Deutschland wahren, dann müssen wir die ökologische Transformation schneller voranbringen. Dann müssen wir globale Lieferketten, also Globalisierung neu aufsetzen und wir müssen die soziale Transformation voranbringen. Also sprich, wenn Sie eine Krise lösen wollen, geopolitischen Konflikt mit Russland und nachhaltig, langfristig, dann müssen wir gleichzeitig diese anderen Krisen mit lösen. Und das macht es so schwierig. Aber uns wird jetzt vor Augen geführt, dass wir eben in den vergangenen 20, 30 Jahren viele große Fehler gemacht haben. Mhm. Nicht nur geopolitisch im Umgang mit Russland, sondern eben auch beim Thema ökologische Transformation, Nachhaltigkeit, Klimaschutz viel zu spät dran sind. Und wir sehen auch, dass im Sozialen eben viele Schieflagen existieren und dass viele Menschen, die wenig haben, die schon jetzt unter Druck sind, noch mal stärker unter diesen Krisen leiden. Deshalb müssen wir diese Polykrisen gleichzeitig adressieren, denn sonst wird man keine davon lösen.
Gleichzeitig heißt aber, die Grünen muten sich selbst zu, dass sie fossile Energien im Kraftwerksbereich durchaus ein Stück weit verlängern. Gleichzeitig kommt jetzt der Vorschlag von der Grünen, ist das dann so eine Art Kompensation, ein schnelles Verbot von Gas- und Ölheizung? Ist das der Versuch, das Langzeitziel doch irgendwie im Blick zu behalten?
Man ist kurzfristig viele Kompromisse eingegangen. LNG-Terminals, die Flüssiggas-Terminals, die man jetzt aufgebaut hat, in einem unglaublichen Tempo, wogegen Windkraftanlagen, Photovoltaik ein Vielfaches der Zeit dafür brauchen. Ich würde nicht sagen, dass man jetzt, man braucht eine Abwägung. Nehmen wir Lützerath, man sagt Kohleausstieg 2030, aber im Gegenzug eben noch ein Kompromiss, dass man kurzfristig hier Kohle fördern kann, obwohl das meiner Ansicht nach nicht notwendig ist. Mit den Verboten, Sie sprechen jetzt den Verbrennungsmotor an oder die Heizungen.
Heizung.
Da geht es für mich nicht darum, um Verbote, sondern es geht darum, dass wir in Zeiten enormer Unsicherheit ein gewisses Maß an Verlässlichkeit schaffen. Also wenn wir diese Transformation wollen, dann muss die Wirtschaft sich umstellen, Unternehmen müssen sich umstellen. Aber Unternehmen brauchen Planbarkeit. Die müssen wissen, worauf sie sich die nächsten 10, 15 Jahre einstellen können. Und wenn sie denen sagen, ja, mit dem Verbrennungsmotor müssen wir mal schauen, wissen wir noch nicht so genau, das können wir dann später sehen, vielleicht E-Fuels, vielleicht auch nicht, dann schaffen sie keine Rahmenbedingungen, die verlässlich sind. Und darum geht es. Es geht darum, dass man jetzt klare Ziele vorgibt, aber eben auch klare Maßnahmen, wie man da hinkommt. Deshalb geht es dabei für mich nicht um Verbote, sondern es geht darum, der Wirtschaft, den Unternehmen zu helfen, diese Transformation zu bewerkstelligen. Und je schneller und erfolgreicher sie das tun, desto besser auch für Deutschland. Hängen viele Jobs dran. Wir stehen in einem globalen Wettbewerb. Sie haben eben über China gesprochen, die sehr schnell, die nicht nur Kohlekraftwerke bauen und Atomkraftwerke, sondern eben auch bei Erneuerbaren extrem wettbewerbsfähig werden. Und wenn wir da mithalten wollen, dann müssen wir Tempo machen. Und deshalb muss diese wirtschaftliche Transformation viel schneller vorangehen als bisher.
Verbote oder klare Maßnahmen?
Ja, das ist natürlich elegant. Verbote, die nichts anderes sind, als Verbote zu interpretieren, als notwendige Maßnahmen zur Transformation. Aber das weckt in mir eher den Verdacht gegenüber diesem Lieblingsbegriff der letzten Zeit, große Transformation. Denn das bedeutet ja, offensichtlich spielt Marktwirtschaft nur eine Nebenrolle, offensichtlich spielt auch Demokratie nur eine Nebenrolle. Wenn Sie sagen, das wäre kein Verbot, dass so ziemlich jedes Auto nicht mehr so fahren darf in Zukunft oder überhaupt nicht mehr fahren darf, das heute auf den Straßen ist, dann kann man doch nicht sagen, das ist eine weitsichtige oder wunderbar planende Maßnahme, sondern das ist schlicht ein Verbot und zwar ausgehend von Leuten, für die das auch kein Problem darstellt. Denn wenn Sie ja zu Recht sagen, es gibt soziale große Unterschiede, also es gibt unterschiedlich große Portemonnaies in Deutschland, dann müssen Sie sich doch auch mal überlegen, wen juckt das nicht, um es mal ganz locker zu sagen. Wen sind alle diese Maßnahmen vollkommen egal? Energiepreise steigen, Benzinpreise steigen, Lebensmittelpreise steigen. Das ist all den Leuten völlig egal, die so viel Geld verdienen, dass das für die ein minimale Differenz ist.
Aber wieso steigen die Preise? Steigen sie wegen der ökologischen Transformation oder nicht vielmehr, weil wir eben diese Transformation, also weg von fossilen Energieträgern, verschlafen haben? Das treibt doch die Preise hoch. Nicht die Erneuerbaren, sondern es ist ganz im Gegenteil, das Festhalten an dem Alten, was Dinge teurer macht.
Es wäre ja lächerlich, wenn ich als Laie versuchen würde, eine gegenökonomische These zu stellen. Es geht ganz, ganz einfach, Herr Fratscher. Meine Frage, die ich habe, im Grunde an alle großen Transformationskünstler, die heute in Deutschland ist, warum sind nur wir, die Deutschen, so klug? Warum ist der Rest der Welt so verblendet? Warum wissen die nicht, wie der richtige Weg ist? Warum müssen wir vorangehen, und zwar in allen diesen großen Themen, während der Rest der Welt hinterher hinkt? Es ist doch regelmäßig so, wenn irgendwelche Kongresse, irgendwelche Summits stattfinden, sind unsere Vertreter da, haben einen wunderbaren Plan zur gemeinsamen Bewältigung der Krise, etwa auch Migrationskrise, genau derselbe Fall. Wir haben die wunderbaren Pläne, zur europäischen oder weltweiten Lösung der großen Krisen. Die werden dann aufgestellt. Wir sind die Einzigen, die entsprechend implementieren, während alle anderen uns zugucken und was sich wahrscheinlich freuen, dass wir es tun, während sie ihrem Traum nicht dran denken, unseren Weg zu gehen. Aber warum ist das so? Warum sind wir, nur wir, auf dem richtigen Weg
und alle anderen? Die Einzigen sind wir nicht, also Kalifornien und auch die skandinavischen Länder.
Aber die sind abzählbar. Sie können, sie brauchen wahrscheinlich nicht mal zwei Hände dazu. Und das ist die Frage, die ich mir stelle. Wie kommt das? Warum sind wir so klug und fast alle anderen so dumm, dass sie den richtigen Weg nicht finden?
Also genau das Gegenteil trifft zu, Herr Bolz. Die Amerikaner machen jetzt ein großes IRA, Inflation Reduction Act heißt das, 370 Milliarden Dollar, das sind ungefähr 360 Milliarden Euro, in grüne, neue Technologien,
ja, die nachhaltige. Machen das auch. Ja,
natürlich. Nee, aber das, ja, die gehen uns, das die gehen uns ja lange voraus. Ja. Was wir machen, ist, mit 200 Milliarden fossile Energieträger zu subventionieren in dieser Krise. Die Chinesen sind noch viel aggressiver, was jetzt erneuerbare Energien, neue Technologien, nachhaltige Technologien betrifft. Also ganz im Gegenteil, wir hinken hinterher, wir müssen Tempo machen, weil wenn uns das nicht gelingt, dann werden die neuen Technologien in China und den USA entwickelt und hier gehen viele gute Arbeitsplätze verloren, sei es im Automobilbranche, sei es in der Chemie, sei es in anderen Formen. Also ganz im Gegenteil, wir sind zu langsam und das macht mir Sorge, dass wir immer sagen, oh, wir sollten doch hier nicht voranpreschen. Wir haben bisher die letzten 10 Jahre verschlafen. China, Korea, Japan, die USA sind uns weit voraus. Völlig das sehen einig. Wir in den Technologien. Ja. Und deshalb,
bin ich völlig einig mit Ihnen. Es ist überhaupt nicht das Thema. Das Thema ist, warum Verbote? Warum geht das in andere Länder? Die machen das, wie Sie richtig sagen, die Chinesen unter diktatorischen Bedingungen, spielt jetzt keine Rolle, machen das, treiben das massiv voran. Aber sie treiben auch alles andere voran. Wie Sie ja richtig sagen, sie bauen auch neue Atomkraftwerke, bauen massiv die Kohlekraftwerke aus. Die Amerikaner ganz genauso. Die Amerikaner haben ganz neue, offensichtlich hervorragende und sehr, sehr sichere, kleinere Atomkraftwerke entwickelt und benutzen die natürlich auch, benutzen jede Möglichkeit der Energieförderung. Das ist nicht so, nur bei uns ist es so, dass über allem anderen, was fossil heißt oder Atom, ein absolutes Tabu herrscht. Während die anderen sagen, ist das nicht ein Stichwort, das sie auch nutzen? Energiemix, das war mal jedenfalls ein Thema. Warum nicht für die Zukunft auch in Deutschland? Warum machen wir nicht alles, was wir können? Ich bin ganz Ihrer Meinung, wir sollten so innovativ sein wie nur irgend möglich, aber in allen Bereichen. Wir sollten die innovativsten Verbrenner bauen, wir sollten die innovativsten Atomkraftwerke bauen, wir sollten die innovativsten erneuerbaren Energieanlagen bauen. Absolut Ihrer Meinung. Aber warum dieses Tabu? Warum dürfen wir im Gegensatz zum Rest der Welt, würde ich doch sagen, auf diese anderen alternativen Energien nicht mehr zugreifen? Das ist meine Frage.
Ja, wenn man sich Ziele gesetzt hat beim Klimaschutz, muss man sagen, wie man sie erreichen will. Und da passt ein Verbrenner, der Benzin oder Diesel verbrennt, nicht mehr rein in dieses Bild. Das Zweite ist, übrigens, wenn Sie über Verbote sprechen, China hat viel mehr Verbote.
Ja, das ist eine Diktatur.
Also jetzt,
das kann man jetzt wirklich nicht vergleichen.
Genau, eben. Ja. Also zu sagen, Deutschland, wir hätten hier sehr viele Verbote, das trifft es, glaube ich, nicht. Ich glaube, wir müssen weg von der blinden Marktgläubigkeit, sagt der Ökonom. Ich glaube, Märkte können helfen, können ganz wichtig sein, die richtigen Anreize zu setzen. Aber Märkte sind nicht allmächtig. Die lösen nicht jedes Problem. Und deshalb ist es wichtig, wie Ludwig Erhard gesagt hat, Rahmenbedingungen zu setzen. Spielregeln zu setzen. Der Staat ist der Schiedsrichter und der muss Regeln setzen. Und nichts anderes muss auch der Deutsche und der Europäische, wir europäische Länder, die Staaten tun, diese Spielregeln zu setzen, damit es eben guten Wettbewerb und Innovation geben kann. Also wir müssen weg von der Marktgläubigkeit, everything goes, der Markt wird es schon irgendwie lösen. Die letzten 30 Jahre haben gezeigt, der Markt alleine wird es nicht lösen, sondern es braucht eben klare Spielregeln, klare Instrumente, damit wir nicht nur die Klimaschutzziele erreichen, sondern auch den Wohlstand in Deutschland mit vielen, vielen guten Jobs und hochinnovativen, wettbewerbsfähigen Unternehmen, damit wir das auch in 10 oder 20 Jahren haben.
Und das macht Ihnen keine Sorge, dass jede Menge wirklich entscheidender Schlüsselindustrien abwandert aus Deutschland?
Das macht mir große Sorge. Aber das hat nichts mit Verboten zu tun, sondern das hat etwas damit zu tun, erstens, dass die Amerikaner und Chinesen manche Branchen massiv subventionieren. Ja. Zweitens, dass die Unternehmen in Europa und in Deutschland nicht die richtigen Rahmenbedingungen haben. Es fehlen die Fachkräfte, es fehlen die Leute, eine gute Infrastruktur, gute Verkehrsinfrastruktur. Es fehlt an Forschung und Entwicklungsunterstützung.
Es fehlt zu teuer.
Energie. Genau, weil wir eben die Energiewende verschlafen haben, zu wenig erneuerbare Energien haben. Und das ist entscheidend. Das werden Sie nicht mit Regeln oder Verboten, wie Sie es nennen, regeln, sondern da muss der Fokus hin. Wir müssen innovativer werden, aber wir brauchen die klügsten Köpfe, wir brauchen die besten Rahmenbedingungen.
Herr Fratscher, das, was Herr Bolz sagt, er greift ja da sozusagen die Sorgen der Menschen auch auf. Also es ist ja so, dass wir jetzt nicht das Gefühl haben, alle sind da in einem Konsens, sondern da sind natürlich viele, die sagen, ich mache mir genau deshalb, was Sie aufgegriffen haben, Sorgen. Haben Sie den Eindruck, dass diese ganze Debatte zunehmend emotionalisiert und damit auch entsachlicht wird? Und was bedeutet das?
Ja, die Debatte wird zunehmend emotionalisiert und manche Argumente auch sehr populistisch vorgebracht. Das Beispiel mit dem Verbrennungsmotor ist für mich purer Populismus, ehrlich gesagt. Und das verunsichert die Menschen. Ich glaube, ja, wir sollten, sagt der Wissenschaftler, mehr auf die wissenschaftlichen Zahlen und Fakten hören. Und da ist es eigentlich sehr eindeutig, in welche Richtung wir gehen müssen. Ich würde mir da einen sachlicheren Dialog wünschen. Aber man muss eben auch sagen, die Unsicherheit kann man nicht zu 100% nehmen. Es hat keiner den Blueprint, die Patentlösung, wie wir da hinkommen in 10, 20 Jahren. Es gibt eben eine gewisse Unsicherheit. Und da muss eine Politik auch gewillt sein, ins Risiko zu gehen, zu sagen, da gibt es Technologien, das wollen wir massiv fördern, wir wollen Innovation schaffen. Das mag nicht alles erfolgreich sein, aber die Unsicherheit wird bestehen bleiben. Die, glaube ich, kann Ihnen niemand zu 100%
nehmen. Herr Professor Bolz, wenn wir uns anschauen, wo der Konflikt in der Energiedebatte ist, wo kann man das lokalisieren? Ist das bei der Stadt oder auf dem Land? Ist das jung, alt? Ist das arm, reich? Ist das Ost-West? Wo ist das anzusiedeln?
Also jung, alt mit Sicherheit nicht, obwohl natürlich unendlich viele prominente, wie soll man sagen, Jugendbewegungen gerade diese Diskussion versuchen mitzuprägen, nicht? Die sich ja selbst dann sogar Generation nennen, und zwar noch die letzte oder Fridays for Future als eine Schüler- oder Studentenbewegung. Das erzeugt den Eindruck, als ginge es um alt gegen jung, aber das halte ich für eine vollkommene Illusion. Ich kenne keine Zahlen oder keine Umfragen oder Statistiken. Aber aus persönlicher Erfahrung würde ich sagen, gibt es außerordentlich unterschiedliche Haltungen, gerade der Jugendlichen, zu all diesen Fragen. Also ich sehe das nicht so, dass die Alten an den alten Ideen hängen oder an den alten Mustern oder vielleicht noch marktgläubig sind, während die Jungen alle in Richtung Innovation und Fortschritt und erneuerbare Energien wollen. Nein, ich sehe die Spaltung, die durch unsere Gesellschaft geht, eher dadurch bedingt, dass unterschiedliche Realitätskontakte da sind. So würde ich gerne differenzieren. Es gibt sehr, sehr viele Leute, die gewissermaßen von der Wiege bis zur Bahre keinerlei Realitätskontakt haben müssen. Und das sind nicht die Dümmsten. Das sind gerade die Leute, die außerordentlich lange Ausbildungszeiten haben. Also sie können heute von der Kita über die Schule ins Gymnasium, in die SPD und dann nach Brüssel gehen, ohne irgendwann einmal mit der Realität in Kontakt zu kommen.
Was ist denn in dem Fall die Realität?
Die Realität wäre beispielsweise, dass sie einen Beruf haben und dass sie eine Familie gründen. Das wären enorm wichtige Realitätskontakte, die sie zum Erwachsenen machen. Denn ich teile die Auffassung von Alexander Kissler, dass wir in einer infantilen Gesellschaft leben, jedenfalls in einer weitgehend infantilisierten. Und das Verrückte an der Sache ist, und das macht es so schwer, dagegen zu kämpfen oder dagegen etwas zu unternehmen, diese infantilen Charaktere sind oft außerordentlich gebildet. Sie sind sehr, sehr gut wissenschaftlich auch ausgebildet. Und vor allen Dingen sind sie rhetorisch brillant. Das heißt, sie stellen alle in den Schatten, die aus dieser Gegenwelt kommen, aus der Welt der normalen Arbeit, der normalen Familien und, und. Und das macht es so schwierig. Diese Trennung geht dann aber auch durch die Altersgruppen hindurch. Ja, es ist nicht so, dass man sagt, ja, früher hätte man gesagt, wenn du 30 bist, wirst du erwachsen. Dass sie können auch heute 50 oder 60 sein und immer noch infantil.
Aber trotzdem müssen Sie mir den Widerspruch ein bisschen auflösen. Wenn man gut gebildet ist, kann man doch nicht gleichzeitig infantil sein.
Doch, natürlich. Denn das hängt mit ganz anderen Dingen zusammen. Es gibt so etwas wie gesunden Menschenverstand. Es gibt so etwas wie politische Urteilskraft. Und das können Sie nicht, indem Sie irgendein Oberseminar belegen. Verstehen Sie? Das ist was ganz, ganz anderes. Das hat was mit Lebenserfahrung zu tun. Und wenn Sie diese Lebenserfahrung nicht haben, wenn Sie nicht wirklich Kontakt haben, existenziellen Kontakt haben mit Leuten, die den Laden am Laufen halten, um es mal ganz flapsig zu sagen, dann können Sie in Traumwelten bleiben oder wie man heute sagen würde, in Blasen leben, ja, in Informationsblasen leben, die mit der Realität überhaupt nicht mehr rückgekoppelt sind. Und das ist der Eindruck, den ich von enorm vielen dieser Protestbewegungen und dieser Aktivismen habe, dass sie null Realitätskontakt haben und dass sie aber außerordentlich gut gewissermaßen aufgeblasen sind, intellektuell aufgeblasen sind von Überlegungen, die zum großen Teil aus Oberseminaren stammen oder Überlegungen, die sie irgendwo in den Medien aufgeschnappt haben. Und man müsste anders an dieses Problem herangehen. Also was uns fehlt, würde ich sagen, ist eine neue Aufklärung. Also was uns wirklich fehlt, ist, dass wir herangehen an dieses Problem, wie kann man sich ein eigenes Urteil bilden, wie kann man politische Urteilskraft wieder kultivieren. Und damit sind wir natürlich auch wieder bei dem Problem, spielen Argumente überhaupt noch eine Rolle? Ist jemand mit Argumenten überhaupt noch erreichbar? Oder ist jede Diskussion, jede chronische politische Diskussion von vornherein so emotionalisiert, dass es im Grunde nur noch Gut und Böse gibt?
Herr Professor Vater, bewerten Sie die Protestbewegung, die es ja im Moment auch gerade gibt, gerade Stichwort Last Generation, Professor Bolz hat es angesprochen, bewerten Sie die ähnlich?
Nein, also da muss ich Ihnen widersprechen und Sie widersprechen auch Ihren eigenen Argumenten. Fridays for Future basiert Ihre Argumente auf wissenschaftlichen Fakten und Zahlen. Und dann zu sagen, das sei realitätsfern und die seien infantil, erstmal finde ich das sehr respektlos, zweitens trifft genau das Gegenteil zu. Sie argumentieren auf Grundlage von wissenschaftlichen Zahlen und Fakten. Und ich glaube, die ein bisschen mehr Realitätsnähe bräuchten, sind vielleicht eher ältere Menschen, die sagen, ich habe das schon immer so gemacht, ich will mich nicht mehr ändern. Ich glaube, wir müssen heute realisieren, dass wir vor existenziellen Krisen stehen. Und zu sagen, nur weil es in der Vergangenheit vielleicht gut gelaufen ist, wird das immer weiter so gut laufen. Das ist für mich eine Realitätsverweigerung. Fridays for Future, jetzt muss ich immer eine Lanze für eine Gruppe von jungen Aktivistinnen und Aktivisten brechen, argumentieren sehr überzeugend auf Grundlage von wissenschaftlichen Zahlen und Fakten und zeigen auf, was es bedeutet, wenn wir den Kurs im Augenblick weiterfahren. Das ist nicht realitätsfern, sondern das ist die Realität. Und ich gebe Ihnen recht, wir müssen auf der Grundlage von Argumenten und Zahlen, wissenschaftlichen Zahlen und Fakten argumentieren. Ich habe ein Buch geschrieben, das heißt Die neue Aufklärung, was genau das macht, was Sie eben gefordert haben. Mhm. Und dann müssten wir eigentlich realisieren, dass wir in den letzten 20 Jahren in vielen Bereichen den falschen Weg gegangen sind. Ob das bei der Globalisierung ist, uns in Abhängigkeit von autokratischen Regimen zu begeben, ob das bei der Geoökonomie ist, ob das bei Energieträgern, bei Technologie ist, in ganz vielen Bereichen. Und ja, wir brauchen mehr Realitätsnähe, aber ich glaube, es würde uns ganz gut tun, wenn wir eben auch auf die junge Generation hören würden. Denn das ist deren Leben. Sie müssen sich überlegen, ob sie eine Familie gründen wollen, so was Sie da eben genannt haben, oder eben nicht. Das betrifft uns wahrscheinlich nicht mehr. Deshalb würde ich mir wünschen, dass wir mehr auf die Menschen hören, die jung sind heute, die wirklich noch, deren Zukunft sehr viel stärker betroffen ist, und zweitens auf deren Argumente.
Das sind doch Ihre Argumente, haben Sie gesagt. Sie haben doch gesagt, das sind die Argumente der Wissenschaft. Da bin ich dabei. Ja. Nur, wir sind überhaupt nicht strittig auf dieser Ebene. Natürlich braucht man diese wissenschaftliche Basis für Argumentation. Sonst geht das gar nicht in keinem Kontext. Aber das Entscheidende ist doch nicht das wissenschaftliche Argument, sondern die politische Urteilskraft, die auf diese wissenschaftliche Argumentation reagiert. Und genau das fehlt. Es fehlt diese politische Urteilskraft. Es fehlt die Fähigkeit, die man eben nur haben kann, wenn man Lebenserfahrung hat, wie man mit solchen Zahlen umgeht, wie man mit bestimmten Überlegungen oder Szenarien umgeht. Denn es ist eben nicht richtig, dass Follow the Science unsere Probleme löst. Science kann immer nur Daten liefern, kann immer nur Szenarien entwickeln. Was wir daraus machen, sinnvollerweise, kann immer nur die politische Urteilskraft
erwirken. Genau, aber da können Sie doch nicht Fridays for Future oder der Wissenschaft sagen, ihr habt hier seid realitätsfern.
Der Wissenschaft habe ich
die
das niemals
unterstellt. Wissenschaft muss Zahlen und Fakten und Lösungsoptionen aufzeigen. aufzeigen.
Nicht strittig.
Die Aktivisten, die gesellschaftlichen Gruppen müssen sagen, das wollen wir, das sind die Zahlen und Fakten. Also letztlich werfen sie der Politik das Infantile vor, dass die eben nicht die richtigen Entscheidungen treffen. Das ist aber keine Kritik an den gesellschaftlichen Gruppen, die uns den Spiegel vorhalten und sagen, hier, das sind die Fehler, die ihr macht. Da gebe ich Ihnen recht. Das ist die Politik, die handeln muss, die in den letzten 20 Jahren falsch gehandelt hat, in Deutschland wie in Europa, auch global. Und das gilt es jetzt zu korrigieren. Aber wir brauchen Wissenschaft, die letztlich Druck macht und sagt, das ist ein Irrweg, das sind die Zahlen und Fakten, die das belegen. Wir brauchen die gesellschaftlichen Gruppen, die sagen, wir als Gesellschaft wollen einen anderen Weg.
Das ist übrigens, ist eine sehr unwissenschaftliche Haltung, so sehr ich Ihnen in fast allem zustimme, was Sie über Wissenschaft sagen. Aber wir brauchen eine Wissenschaft, die Druck macht. Das ist sehr unwissenschaftlich. Genau das soll sie nicht. Sie sollen nicht den Katheder benutzen, um eine Predigt zu halten. Sie sollen uns nicht den Weg weisen, wohin die Gesellschaft geht. Das ist nicht die Aufgabe der Wissenschaft.
Widersprüche aufzuzeigen.
Das sollen natürlich. Sie, aber ja, Sie haben gerade etwas ganz, ganz anderes gesagt. Sie wollen eine Richtung vorgeben, Sie wollen Druck machen, das war Ihr Ausdruck.
Druck aber machen, das ist da, wo eben
da würde ich gerne, Professor Fortscher, würde ich gerne kurz anknüpfen. Wie wird es denn gelingen, dieses Abstrakte des Klimawandels tatsächlich gegenwartserfahrbar zu machen, dass ein breiter gesellschaftlicher Konsens auch entsteht, der auch unpopuläre Maßnahmen mitträgt?
Das ist extrem schwierig, weil die allermeisten Menschen sagen, ich sehe doch die Konsequenzen des Klimawandels noch gar nicht. Das ist doch alles noch ganz gut. Es wird ein bisschen wärmer im Sommer in Berlin. Das ist doch schön, wenn wärmeres Wetter da ist. Aber sie realisieren nicht, was jetzt schon an Kosten durch den Klimawandel entsteht und wie potenziell oder wie exponentiell diese Kosten in 10, in 20, in 30 Jahren werden. Also letztlich erfordert das, Sie haben eben Realitätsnähe gedacht, wir brauchen ein Verständnis davon, was in der Zukunft passieren wird. Und das macht es so schwierig, den Menschen zu sagen, es geht nicht nur um euch heute, sondern es geht um künftige Generationen. Und wir haben einen Gesellschaftsvertrag, gerade in einer Demokratie, der eben nicht nur auf das Hier und Heute schaut, sondern auch über Generationen hinweg. Und wir haben eine Verpflichtung gegenüber künftigen Generationen. Und dieser Verantwortung werden wir heute nicht gerecht. Ich glaube, das ist der Weg, wie die Politik die Menschen mitnehmen muss und sagen muss, ja, heute sind die Kosten vielleicht noch nicht gigantisch groß, sie sind schon groß genug. Aber wenn wir verantwortlich handeln wollen, dann müssen wir künftige Generationen mit berücksichtigen. Das tun wir im Augenblick nicht.
Gibt es einen Weg, Herr Bolz, und das ist die Schlussfrage, die Aufgaben des Klimawandels mit der Gegenwartspolitik in irgendeiner Form zu verbinden, die ja dann doch auch den Stabilitätsfaktor berücksichtigen muss?
Unbedingt. Ich sehe zwei große Herausforderungen für die Wirtschaft in Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg. Und die erste haben wir, wie ich finde, großartig bewältigt. Nämlich die Vereinbarkeit von Profit und sozialer Gerechtigkeit. Das ist mit der sozialen Marktwirtschaft, finde ich, vorbildlich gelungen. Und zwar weltweit vorbildlich gelungen. Überall hat man sich an diesem Modell auch orientiert. Und das bewundert zu Recht. Bis zum heutigen Tag, würde ich übrigens sagen. Die zweite Herausforderung ist uns leider nicht gelungen, die zu lösen. Nämlich die Balance. Diese erste war die, wenn man so will, die rote Balance. Das ist gelungen. Aber die grüne Balance ist uns eben nicht gelungen. Nämlich Ökologie und Ökonomie so miteinander zu versöhnen, dass das wirklich ein Erfolgsmodell gibt, das gerade nicht über Verbote läuft, das nicht über Paternalismus läuft, das letztlich auch nicht in eine Ökodiktatur mündet. Und genau das wäre eigentlich meine Hoffnung. Und ich halte das für durchaus realistisch, dass das gelingen kann, dass uns diese grüne Balance gelingt, was aber eben bedeuten würde, niemand schreibt dann auch der Wirtschaft vor, was sie zu tun hat. Niemand gängelt sie, niemand, wenn man so will, treibt sie auch aus dem Land heraus, sondern man vertraut, setzt viel mehr Vertrauen hinein, als offenbar Herr Fratscher selbst es hat, in diese Kraft der freien Marktwirtschaft und auch ein Vertrauen in unsere technologischen Fähigkeiten, Stichwort Innovation, das Sie zu Recht immer gebracht haben. Aber das setzt voraus Vertrauen darin, dass Techniker Probleme lösen können, die Folgeprobleme der Technik selbst sind. Denn darum geht es ja in
der Übung. Herr Fratscher, mit der Bitte um eine kurze Antwort. Wie passt das zusammen? Also die Aufgabe des Klimawandels und dann die stabilitätsorientierte Gegenwartspolitik.
Ich glaube, das sind zwei Seiten der gleichen Medaille. Wir müssen verstehen, die Balance zwischen Ökologie und Wirtschaft ist gescheitert, nicht weil irgendwie es Verbote oder weil es zu wenig Marktwirtschaft gab, sondern weil die Marktwirtschaft, die Märkte gescheitert sind. Weil man sich zu sehr an alten, alten Instrumenten, alten Technologien festgehalten hat. Es kann nur gelingen, indem wir erstens diesen Fehler im Markt beheben. CO2-Preis ist ein Beispiel. Es gibt gute Marktmechanismen. Und zweitens, staatliche Institutionen müssen einen klaren Pfad, klare Ziele und klare Maßnahmen vorgeben und dann die Rahmenbedingungen für die Wirtschaft zu schaffen. Ja, die Wirtschaft spielt eine wichtige Rolle, aber was wir nicht brauchen, ist eine blinde Marktgläubigkeit. Das hat es gezeigt in den letzten 40 Jahren. Wenn man das hat, dann wird die ökologische Transformation scheitern.
Ich bedanke mich sehr herzlich für das intensive Gespräch und bedanke mich bei Ihnen fürs Zuschauen. Das war Unter den Linden. Morgen um 22.15 Uhr sehen Sie an dieser Stelle die Phoenix-Runde. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend bei Phoenix.